Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Wir sind heute wieder in der Sonderepisode, wo wir mit Expertinnen und Experten sprechen von Healthcare Founders. Und wir haben aber heute eine alte Bekannte dabei, die Professorin Julia Goke. Und wenn Julia im Podcast ist, dann wisst ihr, es geht um das Thema Recht. Und wir haben heute einen Dauerbrenner dabei. Das ist das Thema DiGA und Vertriebswege im Bereich der DiGAs. Aber ganz spannend, ich habe dich ja jetzt hier gerade zugeschaltet. Du bist ja gerade auch unterwegs und nimmst dir die Zeit vor Ort auf dem Forever Young Summit. Deswegen lass uns da mal kurz reinhören, was du da vor Ort machst. Und dann starten wir auch gleich mit dem Thema.
Ja, hallo lieber Peter. Freut mich auch total, wieder dabei zu sein. Tatsächlich heute live aus Stuttgart und zwar aus dem Messegelände. Ich bin hier auf der Longevity Summit und saß gerade im Live-Podcast von unserem lieben Matthias Schwarz von Rocketing Healthcare, der mit Nico Neuberger zum Thema Intervallhypoxie-Hyperoxie-Training gesprochen hat. Also ein Zellspezialist, ehemaliger Leistungssportler, der ein ganz cooles Produkt auf den Markt gebracht hat und uns im Live-Podcast ein bisschen Insights gegeben hat.
Ja, super. Und ich bin auch echt froh, dass du ein einigermaßen ruhiges Plätzchen gefunden hast. Dennoch, wenn irgendwo mal ein kurzer Rüttler tontechnisch drin sein sollte und wir den nicht rausgeschnitten bekommen im Nachgang, dann wissen alle Bescheid. Du bist uns heute live zugeschaltet sozusagen. Und ja, jetzt lass uns mal in den Dauerbrenner DiGAs einsteigen nochmals, weil das Thema ist ja jetzt nicht mehr ganz neu, aber es ist dennoch immer auch so ein bisschen gefühltes Auf und Ab. Und DiGAs gelten ja auch als einer der größten Innovationstreiber in unserem Gesundheitssystem. Aber gerade bei dem Thema Marketing und Vertrieb bewegen wir uns ja oftmals auch so ein bisschen in einem gefühlten juristischen Minenfeld. Also
auf jeden Fall.
Kannst du das ein bisschen einordnen? Warum ist das Thema Recht bei DiGAs aktuell so zentral?
Ja, also das ist auf jeden Fall so, dass es als Minenfeld nach wie vor wahrgenommen wird und zwar eigentlich von allen Seiten des Dreiecks. Ja, also wahrscheinlich vom Patienten, der Patientin noch am wenigsten, aber insbesondere einmal seitens der Kassen natürlich. Also das ist ja auch nichts Neues, dass wir in Zeiten knapper Kassen ganz besonders immer unser Wirtschaftlichkeitsgebot hochhalten. Und also eine Seite des Dreiecks ist dann eben sozusagen die Leistungsträgerseite, also derjenige, der dann die Kosten dafür trägt. Da gibt es ja schon immer, möchte ich fast sagen, traditionsgemäß viel Kritik an den DiGA als solchen, als Versorgungsmöglichkeit, aber natürlich vor allen Dingen auch für die Leistungserbringer. Und die Leistungserbringerseite, also aus unserem Dreieck, Patient, Leistungsträger, Leistungserbringer, die Leistungserbringerseite sind ja in dem Fall sowohl die Hersteller als auch dann die verordnenden Ärztinnen und Ärzte. Und für beide Seiten gibt es einige rechtliche Vorgaben, die vielleicht Probleme machen, die man auf jeden Fall im Blick haben muss und wo auch eine große Unsicherheit einfach herrscht. Was ist erlaubt, was ist Grauzone? Und das haben wir ja auch zuletzt in unserem Blogbeitrag so ein bisschen beleuchtet. Da gibt es ja gerade aktuelle Rechtsprechung, vor allen Dingen zu dem Thema Vertriebswege. Also wie kommt der Hersteller über den Patienten an den Arzt, an die Ärztin? Wie tritt er heran, um eben hier im Zuge eines Rezeptservice oder ähnliches den Patienten zu unterstützen?
Ja, Julia, lass uns da doch nochmal kurz reingehen, denn was macht den Vertrieb von digitalen Gesundheitsanwendungen so besonders im Vergleich zu klassischen Produkten?
Genau, also die Besonderheit ist natürlich bei den digitalen Gesundheitsanwendungen, dass die produktbezogen verordnet werden seitens der Behandler und zwar unter Verwendung einer individuellen PZN. Also das heißt, als Arzt oder Ärztin kann ich gar nicht anders als entsprechend das Produkt eines bestimmten Herstellers zu verordnen. Insofern ist es natürlich auch mit der Wahlfreiheit anders zu sehen als beispielsweise im Bereich der Hilfsmittelversorgung. Das ist zum Beispiel eine Besonderheit, die wird aber auch vom Gesetzgeber, die ist zumindest mitgedacht worden, wenn es insbesondere darum geht, unzulässige Kooperationen oder Ähnliches zu untersagen. Dazu gibt es ja auch Regelungen im SGB V. Das kennt man ja so ein bisschen aus anderen Bereichen, Heil- und Hilfsmittelversorgung. Da gibt es ja auch immer strenge Vorgaben, um eben diese ärztliche Wahlfreiheit nicht zu konterkarieren und so eben auch für die DiGA. Wobei man dazu sagen muss, dass die Vorschrift, die wir da aktuell haben in § 33 Absatz 5, nicht ganz glücklich ist.
Mhm.
und deshalb auch stark kritisiert wird.
Genau, du hast es ja so ein bisschen schon angedeutet, die strenge Zuweisung, das strenge Zuweisungs- und Kooperationsverbot zwischen Liga-Herstellern und Ärzten, was da thematisiert wird, und das wird ja auch stark kritisiert. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück, was waren denn eigentlich die ursprüngliche Intention des Gesetzgebers überhaupt, diese Vorschrift zu machen oder diese Rechtsregelung?
Naja, die ursprüngliche Intention ist genau die, wie wir es ja auch aus anderen Bereichen kennen, dass man eben die ärztliche Therapiehoheit oder Therapiefreiheit entsprechend wahrt. Da gibt es ja entsprechend auch in der Berufsordnung für Ärztinnen und Ärzte Regelungen, die genau dieses selbe Ziel verfolgen, dass die ärztliche Entscheidung nicht beeinflusst wird durch ökonomischen Druck oder Ähnliches. Und dass dem Arzt eben auch nicht souffliert wird, welches konkrete Produkt dann dem jeweiligen Patienten verordnet wird. Und da ist natürlich bei den DIGA, da sind einfach Abstriche zu machen, weil, wie gesagt, die DIGA ja als solche schon produktbezogen ist. Und ich meine, es ist ja auch so, wenn man mit so einer DIGA arbeitet als Patient, dann ist man da ja doch eine Weile mit beschäftigt und ich weiß jetzt nicht, ob man da so den Unterschied zu einem klassischen Hilfsmittel, also irgendwie einem Fußgelenkbandage oder ähnliches mal ziehen mag. Das ist ja schon individualisierter als so ein Hilfsmittel im orthopädischen Bereich. Also du bist ja schon mit der DIGA dann unterwegs, du personalisierst ja in gewisser Weise auch. Insofern ist es schon ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie einen Bandagestrumpf verordne, der möglicherweise bei allen ähnlich passt, oder halt vielleicht eine bestimmte DIGA mit bestimmten Funktionen, die für den konkreten Patienten eben ganz besonders aussichtsreich ist.
Das ist ja, glaube ich, auch gerade der Punkt, wenn so eine Gesetzgebung auch zu einem anderen Zeitpunkt gemacht wurde, wo es noch gar nicht klar war, dass DIGAs eben irgendwann mal entstehen werden, dann kann das ja auch zum echten Innovationshemmnis werden. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen in der Praxis noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Wo ist es denn wirklich dann kritisch auch, dass, warum wird es überhaupt so stark kritisiert, dann auch in dem Fall?
Also tatsächlich ist das eine Vorschrift, die speziell nur für DIGA gilt. Also das müssen wir vielleicht einmal kurz klarstellen. Diese Vorschrift, auf die ich mich jetzt beziehe, der 33a SGD 5, ist ein reiner DIGA-Paragraph. Der ist auch mit dem Digitale Versorgungsgesetz damals ins SGB 5 gekommen. Der Gesetzgeber hat sich ja ganz grundsätzlich entschieden, die DIGA nicht unter die Hilfsmittel zu fassen und auch nicht unter die Heilmittel, sondern eine eigene Vorschrift zu schaffen. Und hat dann eben bei der Frage Kooperationsverbote, die man ja auch eben aus Heil- und Hilfsmittelversorgung kennt, trotzdem einen eigenen Absatz immerhin in dieser Vorschrift geschaffen für das besondere DIGA-Kooperationsverbot. Also da gibt es tatsächlich eine Vorschrift, bei der der Gesetzgeber ganz explizit die DIGA als neue Versorgungsform damals, also jetzt ja nicht mehr so ganz neu, nach über 5 Jahren, aber für manche ja leider immer noch neu, so als ganz neue Versorgungsform eigens geregelt hat. Also da gibt es eine eigene DIGA-Regelung. Der hatte ganz klar die DIGA im Kopf. Ob die dann immer richtig bewertet worden sind, wie sie sich in der Praxis dann darstellen, das kann man auf jeden Fall hinterfragen. Aber die Vorschrift ist jedenfalls explizit für den DIGA-Bereich, dieser 33a.
Okay. Lass uns da mal in die Praxis springen. Also wenn wir jetzt sehen, was hat denn das für Auswirkungen zum Beispiel dann auch auf die Praxis, also auf die praktische Arbeit, wenn man jetzt so sich das vorstellt in der, also wir haben Ärztinnen und Ärzte, wir haben die DIGA-Hersteller, und welche Konsequenzen hat denn diese Rechtslage in der Praxis?
Genau, also was ich ja eingangs schon gesagt habe, was wir auch so wahrnehmen in den Gesprächen und auch in den Mandantenterminen, ist eigentlich eine große irgendwie Verunsicherung, vor allen Dingen auch auf der Ärzteseite, weil eigentlich keiner so richtig verstanden hat, was er jetzt noch darf. Und das zusätzlich zu dem, dass er insgesamt die sachliche Information und auch die Aufklärung über die DIGA eigentlich so ein bisschen stiefmütterlich die ganze Zeit gelaufen ist. Das ist ja eigentlich auch total sinnvoll, dass die Hersteller das mit übernehmen. Es gibt ja auch DIGA, gelistete DIGA beim BfArM, die eben genau solche Auflagen auch drin haben, dass sie eben auch Informations- und Aufklärungsarbeit mitleisten. Das ist ja immer noch nicht so ganz klar, wer informiert eigentlich wirklich über die Anwendungen sodass dann im Idealfall der Arzt gut Bescheid weiß und auch die passende Diga dem passenden Patienten verordnen kann. Also das Problem kommt eigentlich daher, dass wir immer noch ein Defizit einfach hinsichtlich der Information und Aufklärung haben. Darüber hatten wir auch schon mal bei uns im Podcast gesprochen, dass da einfach noch ganz viel Luft nach oben ist, auch beispielsweise Patienten darüber zu informieren, dass es eben sowas gibt. Viele wissen das ja also bis heute immer noch nicht, dass es die Möglichkeit gibt, auch sich mit einer Diga entsprechend versorgen zu lassen. Insofern ist es schon sinnvoll, dass die Herstellerseite da reinspringt in dieses Vakuum und sagt, wir unterstützen und begleiten den Patienten dabei, die für ihn passende Diga zu bekommen. Das heißt natürlich nicht, dass der Hersteller die ärztliche Therapieentscheidung trifft. Die bleibt beim Arzt, aber er kann ja zumindest den Patienten gut informieren, er kann den Arzt gut über das Produkt informieren. Wohlgemerkt immer abgegrenzt von dem Bereich, wo es ins Werben geht und in die Absatzförderung. Ja, dazu hatten wir ja auch in unserem letzten Blogbeitrag so ein bisschen geschrieben und die aktuelle Rechtsprechung beleuchtet.
Beschreib es doch nochmal, jetzt, du hast die Herstellerseite auch mal angesprochen. Wie limitiert das denn konkret die Go-to-Market-Strategie von jetzt einem Startup oder von einem auch etablierten Unternehmen, das eben Digas in den Markt bringen will?
Genau, also limitierenden Effekt hat es halt immer dann, wenn man das vielleicht vorschnell pauschal macht, also das wäre unbedingt im Vorfeld zu klären, wo eben genau diese Trennlinie zwischen dem werbenden Auftritt, also der Absatzförderung und der sachlichen Information verläuft. Dass man darüber sachlich informieren darf und auch soll, ist eigentlich klar. Und diese Trennlinie zu werbenden Aussagen zur Absatzförderung, die muss man ziehen und die kann man als Laie wahrscheinlich nicht sinnvoll ziehen. Also ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die diese beiden Gerichtsentscheidungen für sich gelesen haben, also Landgericht Potsdam und dann die Berufungsinstanz, und da ganz unterschiedliche Schlüsse rausziehen, wie sie das Urteil lesen oder wie sie die Rechtsprechung an der Stelle verstehen. Und das ist halt immer so ein bisschen tricky, würde ich mal sagen, wenn man das als Laie versucht. Und das sollten wirklich die Fachleute machen. Also man sollte sich eine gute juristische Einschätzung abholen, wie so ein Vertriebsweg gestaltet werden kann, wie auch so ein spezieller Versorgungsservice beispielsweise, dass man eben über den Patienten als Hersteller an den Arzt oder an die Ärztin herantritt, gestaltet werden kann. Rechtsprechung aus meiner Sicht einfach sicher und gut aufgestellt zu sein. Also es hat insofern einen limitierenden Effekt, als es natürlich eine gewisse Regulatorik gibt, die zu beachten ist. Aber es ist ja nicht unmöglich, weiterhin den Patienten da zu begleiten und auch die Ärzte zu informieren. Das war jetzt in dem konkreten Fall, der Entscheidung zugrunde lag mit dem Fax, dass der Behandler dann im konkreten Fall als unangenehme Belästigung empfunden hat, halt einfach einen Ticken zu viel. Aber zwischen zu viel und gar nichts, gibt ja noch was dazwischen.
Absolut. Und wir haben das ja in der Vergangenheit auch im Podcast schon mal ein bisschen thematisiert gehabt, jetzt nicht diesen aktuellen Fall, aber auch im Thema Vertrieb war ja auch mit aufgegriffen worden. Also wer da Lust hat, einfach nochmal ein bisschen zurückskippen. Es wurde auch schon mal ausführlich über das Thema gesprochen. Also nochmal eine Empfehlung, ist auch eine der beliebtesten Folgen im Rocketing Healthcare Podcast zu dem Thema DIGA. Nochmal als Erweiterung zu dieser Folge. Aber jetzt lass uns doch, du hast diesen Blogartikel bei Healthcare Founders ja schon angesprochen. Da habt ihr Anfang März zum Thema Diga-Marketing im Minenfeld, wo beginnt das Risiko, einen Artikel veröffentlicht. Und lass uns da dann nochmal ein bisschen eingehen. Was waren denn da so die grundsätzlichen Empfehlungen Neuerungen, die ihr da thematisiert habt?
Ja, also was wir ganz klar auch nochmal an diesem Beispiel gemacht haben, es gibt jetzt eben zwei Urteile, ein Berufungsurteil, also immerhin eine Zweitinstanz, die sich so einen Fall mal angeschaut hat. Man muss jetzt nicht irgendwie in Panik verfallen, weil natürlich da immer ein ganz konkreter Fall entschieden wurde und man kann das jetzt nicht auf alle anderen Fälle übertragen. Also in diesem konkreten Fall, da muss man sich die Mühe machen, wirklich den Sachverhalt auch genau zu lesen, ist eben mit diesem Fax an einen darüber nicht informierten Behandler herangetreten worden, der das halt nicht besonders gut fand, der, wie schon erwähnt, das als unzumutbare Belästigung wahrgenommen hat. Das ist also zum Beispiel für mein Dafürhalten schon mal eher unglücklich. Ja, also über den Patienten, und das ist ja möglich, dass der Hersteller den Patienten vertritt im Zuge dieses Rezeptservice, also eine klassische juristische Stellvertretung, aber halt, das muss halt in einem gewissen Rahmen ablaufen. Und da wäre zum Beispiel das Erste, dass man irgendwie im Vorfeld vielleicht schon mal einen Kontakt herstellt und nicht mit der Tür ins Haus fällt. Und in dem Fall war es ja auch so, dass dann neben sachlicher Information eben noch sehr viel Information auch zu den Abrechnungsziffern, sozusagen die Vorteile für den Behandler herausgestellt wurden, was dann einfach für die Rechtsprechung so ein bisschen den Geschmack hatte, dass das eher als Absatzförderung anstatt als Unterstützung und Begleitung, also da geht es wirklich nur darum, was ist der Primärzweck und was ist der Nebenzweck, und die haben halt das so gesehen, dass dann doch primär die Absatzförderung überwiegt. So, das kann man eben anders sehen. Jetzt gibt es aber dieses Urteil und man kann ja dann eben danach sich auch ein bisschen richten und dann beispielsweise solche Informationen, wie das abgerechnet werden kann, vielleicht in anderer Form mitteilen, jetzt nicht direkt mit der Bitte um Erteilung eines Rezepts. Also das insgesamt, wie sich das dargestellt hat in dem konkreten Fall, war das halt denkbar ungünstig und hat in der Gesamtwürdigung aller Umstände, und das muss man immer bedenken, das ist eine Gesamtwürdigung der konkreten Umstände, dazu geführt, dass das Gericht der Auffassung war, hier habe die Absatzförderung im Zentrum gestanden. Und das ist eben aus meiner Sicht auch der problematische Punkt, also allein schon in der Konstruktion. Wir haben einmal den Patienten, der hat einen Sachleistungsanspruch auf Verordnung eines bestimmten Produktes beziehungsweise eines bestimmten, jetzt hätte ich fast gesagt, Hilfsmittels einer bestimmten Liga. Also es gibt diesen Sachleistungsanspruch als Versicherungsnehmer gegen letzten Endes die Krankenkasse. So, Klammer auf, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man direkt über die Krankenkasse eine Genehmigung bekommt, Klammer zu. Und auf der anderen Seite führt ja in dem Moment, wo ich eine bestimmte Sache bekomme, das ist ja eben dieser sogenannte Sachleistungsanspruch, das dazu, dass sich das ja in irgendeinem Produkt verkörpert. Also ist ja zwangsläufig Sachleistungsanspruch und Absatz des Produktes gehen ja Hand in Hand. Es ist aber nicht so, dass der Patient primär im Sinne hat, den Absatz eines bestimmten Produktes zu fördern, wenn er seinen Sachleistungsanspruch geltend macht. Und das ist genau der Punkt. Im Kern muss es darum gehen, dass der Sachleistungsanspruch des Patienten erfüllt wird. Dabei kann der Hersteller unterstützen. Und dieser Nebeneffekt, der nicht wegzureden ist, dass damit natürlich auch irgendein Absatz gefördert wird, weil es natürlich der Sachleistungsanspruch konkretisiert sich auf ein bestimmtes Produkt. Die DIGA wird produktbezogen verordnet. Das muss aber der Sekundärzweck bleiben. Und das ist eben so eine schmale Abgrenzung in dieser Gemengelage. Und deswegen sage ich, auch die vielen Stimmen, die ich zu den Urteilen gehört habe, man muss sich den konkreten Fall anschauen. Es ist ja nicht so, dass jetzt gar nichts mehr geht, sondern so, wie es da betrieben wurde, geht es nicht. Mhm. Ja, und deswegen bin ich eigentlich immer noch hoffnungsvoll, dass dieser Vertriebsweg überhaupt nicht tot ist, sondern vielleicht mit Fingerspitzengefühl nochmal genau aufgedröselt werden müsste und im Einzelfall angepasst. Und da braucht es aus meiner Sicht einfach juristischen Sachverstand, um das sauber zu machen.
Du hast ja jetzt auch mehrmals betont, dass es eine Einzelfallentscheidung ist. Und es ist ja nicht so leicht, daraus jetzt zum Beispiel auch rauszuhören, wie groß ist denn diese rechtliche Grauzone, in der wir uns bewegen, in der Allgemeinheit. Und wo sind vielleicht, also vielleicht ist es einfacher zu sagen, wo sind denn die konkreten Grenzen? Und das war ja, glaube ich, der Punkt, den du gemacht hast mit dem Primärnutzen dieser Informationen, die dargereicht wurden. Und im Zweifelfall ist das vielleicht auch eine gute Leitplanke für die Kommunikation. Aber würdest du sagen, ist die rechtliche Grauzone jetzt durch dieses Urteil geringer geworden oder ist sie sogar noch größer geworden?
Ja, genau, das ist eine gute Frage. Also die Grauzone gibt's ja schon die ganze Zeit. Die Grauzone kommt, also wenn wir chronologisch vorgehen, kommt ja immer als erstes ein Gesetz. Oder der Gesetzgeber macht ein Gesetz. Und dann kommt irgendwann der erste Fall und der geht dann, wenn man sich nicht einigt, halt irgendwie vor ein Gericht. Und dann ist das Gericht ja letzten Endes damit betraut, unter dieses Gesetz den bestimmten Fall zu subsumieren. Und wenn das Gesetz, ja, also ich will es nicht sagen schlecht gemacht ist, aber jedenfalls vielleicht nicht schwarz-weiß, sondern auch teilweise grau, weil es eben beispielsweise unbestimmte Rechtsbegriffe enthält, die ausgelegt werden müssen, dann ist es nämlich letzten Endes Aufgabe des Gerichts. So, und das Gericht hat jetzt in der schon bestehenden Grauzone zumindest mal einen Pflock eingeschlagen, wo wir jetzt schon mal wissen, das geht jetzt so nicht. So, es hat aber natürlich nicht gesagt, was dann alles geht, aber man kann sich vorstellen, dass alles, was halt weniger ist, unkritisch ist und alles, was mehr ist und noch mehr werdenden Charakter hat und noch mehr Absatzförderungstendenz, eben genauso wenig möglich ist, genauso wenig rechtssicher. So, also haben wir so eine Leitplanke eigentlich mit dieser Rechtsprechung, die uns ja schon ein bisschen weiterhilft. Ich will nochmal auf den 33a zurückgehen. Da dieses Kooperationsverbot, da sind so viele unbestimmte Rechtsbegriffe drin und auf denen ist die Rechtsprechung übrigens auch nur in einem Nebensatz mal eingegangen, aber im Kern sind es ja genau diese Überlegungen, dass der Arzt letzten Endes nicht Teil des Vertriebssystems werden soll, also keine Kooperationen irgendwie eingeht, die rechtswidrig sind. Dieser 33a Absatz 5 ist aus meiner Sicht, und das wird auch von Kollegen und Kolleginnen so vertreten, wahrscheinlich verfassungswidrig. Also eben warum? Weil er, wie du sagst, grau, wir Juristen würden sagen, zu unbestimmt ist, zu viele unbestimmte Rechtsbegriffe enthält und eigentlich aus dem Gesetzestext selbst überhaupt nicht klar ersehen kann, was ist jetzt rechtens und was ist nicht mehr rechtens. Und das, warum sage ich verfassungswidrig? Das ist ja immer so die größte Keule unserer Grundgesetz, unserer Verfassung. Naja, weil da gilt eben das Prinzip des Rechtsstaats, also das Rechtsstaatsprinzip, das eben wiederum besagt, Rechtsvorschriften, Paragraphen müssen bestimmt sein. Es muss also insbesondere für den Normadressaten, den Betroffenen, klar erkennbar sein, was man jetzt noch darf und was nicht. Und das ist eben bei dem 33a Absatz 5 nicht so. Ich gebe mal ein Beispiel. Da steht irgendwas drin von Absprachen. Da steht was drin von Zuweisungen und Übermittlungen. Da steht was drin von faktischen Kooperationsverhältnissen. Und kein Mensch weiß so genau, was da eigentlich drunter fällt und was nicht. Das ist sehr vage. Insofern haben wir da auf jeden Fall mindestens dunkelgrau, wenn du so willst, im Gesetz. Und keine Ahnung, ob jetzt irgendwann demnächst jemand auf die Idee kommt, das mal dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Aber das hätte wohl Aussicht auf Erfolg. Ja? Und diese Unsicherheit rührt auf jeden Fall daher, dass im ersten Schritt schon mal das Gesetz nicht eindeutig ist. Ja? Und dann halt wenig Rechtsprechung. Also zum 33a Absatz 5, zu diesem Kooperationsverbot, haben wir bisher eigentlich kaum Aufsatzliteratur und auch so gut wie kein Urteil. Die beiden, die wir in dem Blog besprochen haben, also das ist ja immer derselbe Fall gewesen in 22, die gehen nur kurz auf das Kooperationsverbot ein. Genau, da fehlt es auch einfach an Auslegung, an rechtssicherer Auslegung durch Gerichte.
Was ich mich noch gefragt habe, als ich mir den Artikel ein bisschen durchgelesen habe, inwiefern die Skalierung solcher Prozesse besonders riskant ist. Also wenn wir jetzt einen Vertriebskrieg haben und wir haben da eine standardisierte Verordnungsanforderung zum Beispiel im Namen der Patienten und skalieren das dann, ist das dann besonders kritisch? Hat die Skalierung an sich einen Einfluss drauf?
Genau, also aus Unternehmersicht macht es natürlich nur erst richtig Spaß, wenn du es entsprechend skalieren kannst und darauf sollte man ja hinarbeiten. Also es sollte ja nicht so sein, dass man sich bei jedem Patienten wieder einen neuen Prozess ausdenken muss. So, im Kern sollte das ein Prozess sein, der eigentlich immer rechtssicher ist und da ist es dann auch egal, ob ich das in einem Fall oder in vielen Fällen falsch mache, weil so einen Prozess zu verlieren oder überhaupt so einen Prozess führen zu müssen auf der beklagten Seite, das sind ja meistens wettbewerbsrechtliche Verfahren, dann das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Insofern, das mit dem Skalieren ist aus meiner Sicht nicht das Problem. Der Prozess muss in jedem Fall sicher sein und wenn der sicher ist, kann man den auch auf andere Fälle übertragen. Also ich sehe da eigentlich keinen großen Bedarf, dann irgendwie im Einzelfall einen individuellen Prozess oder so aufzusetzen, sondern ob ich jetzt irgendwie Infomaterial und welches mitgebe, wenn ich für den Patienten diesen Rezeptservice anbiete und eben an den Behandler direkt herantrete, da ist es dann auch egal, welcher Patient es ist. Und genau, also würde ich sagen, ist kann man einen Prozess abbilden, der dann auch entsprechend skalierbar wäre.
Ja, spannend.
Der Grundprozess muss halt sauber sein. Ja, also das gut, jetzt könnte es natürlich noch sein, dass irgendwie eine besondere medizinische Indikation, wenn wir jetzt irgendeinen Patienten haben mit besonderem Bedarf oder so, da könnte man mal schauen, ob man dann in diesen Fällen noch was anders macht oder wenn man Patienten hat, die ja vielleicht besonders vulnerabel sind. Ich bin jetzt gerade nicht kreativ genug, aber jetzt mal so der krasse Fall, irgendwie noch ein unter Betreuung stehender Patient, ob man da noch mehr Unterstützung und dann den Prozess noch irgendwie besonders adaptiert für noch mehr Assistenzleistungen, könnte man überlegen. Aber ich sage jetzt mal, der Standardfall, der Patient hat eine Diagnose und es wird eine entsprechend passende DIGA verordnet, der sollte eigentlich mehr oder weniger standardisierbar sein.
Hast du dazu jetzt gerade noch eine Ergänzung, weil sonst würde ich nochmal zu eurer Praxisarbeit gerne noch zu sprechen kommen im nächsten Schritt, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob wir schon alles aus dem Blogbeitrag, was jetzt an Neuerungen wichtig ist, thematisiert haben.
Also eigentlich nicht. Wie gesagt, wir sind auch gespannt und mich interessiert ja das Verfassungsrecht auch immer sehr, ob jetzt mal irgendwann der erste Fall hochkommt, bei dem man dann sagt, ja gut, wir gucken jetzt mal den 33a Absatz 5 an auf Verfassungsmäßigkeit oder Verfassungswidrigkeit. Da würde man dann irgendwann in einigen Jahren, das dauert ja immer eine Weile, je nachdem, welchen Weg man beschreitet zum Bundesverfassungsgericht, vielleicht da was hören. Ja, also das ist auf jeden Fall im Moment spannend und das sollte man weiter im Blick behalten. Für die konkrete Praxis ergibt sich da im Moment nicht viel draus. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Und ich bin einfach der Auffassung, man sollte wieder die Augen verschließen vor so einem Urteil wie LG Potsdam, OLG Brandenburg, weil es einem nicht passt. Noch sollte man irgendwie Panik jetzt ausbrechen lassen. Also man sollte es kennen und man sollte sich beraten lassen. Und dann findet man sicher einen guten und rechtssicheren Weg, um auch skalierbar so einen speziellen Versorgungsservice anbieten zu können.
Also wir verlinken natürlich auf jeden Fall auch nochmal den Blogbeitrag. Das ist auf jeden Fall spannend, sich das auch nochmal anzuschauen. Ich würde jetzt noch auf jeden Fall interessieren in der Praxis, wie erlebt ihr das aktuell, diese Rechtsunsicherheit? Ist da eher so Zurückhaltung zu sehen, was Kooperationen angeht? Oder ist das nach wie vor eigentlich Status quo wie auch in den letzten Jahren?
Ja, also es ist ja weiter der Bedarf einfach auch da, dass man wie sind diese Kooperationen, wenn man sie so nennen will, wie ist das überhaupt entstanden, dass es so einen auf dem Markt so einen speziellen Versorgungsservice gibt, so einen Rezeptservice. Das kennt man ja sonst auch nicht von den Hilfsmitteln, dass da irgendwie ein Hilfsmittelversorger den Patienten irgendwie abholen würde und für ihn das Rezept irgendwie bestellt. Das ist meines Erachtens nach eigentlich aus diesem Vakuum an Informationen, das es nach wie vor im DIGA-Bereich gibt, und zwar auf den Seiten Patient und Behandler und diesem Informationsdefizit. Ja, darüber hatten wir ja auch mal gesprochen, dass es eigentlich die ganze Zeit ungeklärt war, wer eigentlich diese ganze digitale Gesundheitskompetenz vermittelt und so weiter, wie man da einfach auch in der Breite diese neue Versorgungsform in die Versorgung bringt. Also dieser Bedarf ist ja weiterhin da, dass die Patientinnen und Patienten wissen, dass es so eine Versorgung gibt, dass es DIGA gibt, dass es die entsprechende DIGA gibt und dass der Behandler das auch weiß und dass es dann entsprechend auch matcht. Also das ist aus meiner Sicht weiterhin ein Bedarf. Jetzt ist so ein bisschen natürlich durch diese aktuelle Rechtsprechung einfach ein Dämpfer drauf für was halt jetzt eben in der Form nicht mehr geht. Aber aus meiner Sicht ist es nach wie vor nachgefragt und auch absolut begrüßenswert, dass die Patienten da Unterstützung bekommen. Denn von sich aus werden sie nicht drauf kommen und das DIGA-Verzeichnis aufschlagen und sich da, also digital aufschlagen, wohlgemerkt, und sich da durchscrollen. Das glaube ich jetzt auch nicht, dass das die Mehrheit der Patienten auch nicht in naher Zukunft machen wird. Insofern finde ich eigentlich diesen Weg über Aufklärung und Information sinnvoll. Wie gesagt, es muss halt neutral bleiben, ja. Und es darf halt den Grenzbereich oder Graubereich zur Werbung und Absatzförderung nicht überschreiten. Aber ich denke, dass der Bedarf und damit ja auch letzten Endes der für die Hersteller und auch potenzielle Startups weiterhin das ein relevanter Bereich ist, in den man immer mitdenken sollte. Also nicht nur die Entwicklung der DIGA, sondern auch dann tatsächlich die Frage, wie bringe ich sie auf die Straße?
Du siehst nur gerade mehr Zurückhaltung. Ist es gerade auf Arztseite oder ist es auf Herstellerseite?
Ich sehe tatsächlich auf Arztseite eher mehr Zurückhaltung, weil die kriegen natürlich von so Urteilen dann auch irgendwie über fünf Ecken mit. Und Genau, also die Ärzte sind da wahrscheinlich eher nervös, würde ich mal sagen, weil das ja auch meistens dann wieder Einzelkämpfer sind, ne, die ja eh schon wenig Informationen hatten im Zweifel und natürlich dann auch über ihr Berufsrecht ja ohnehin wissen, dass sie da vorsichtig sein müssen mit irgendwelchen Kooperationen und im Zweifel ja vielleicht auch gar nicht wollen, weil sie ja ihre Therapiehoheit, also die wollen ja vielleicht gar nicht, dass ein Hersteller an sie herantritt. Also das ist wahrscheinlich sehr individuell. Das müsste man schauen. Die Ärzte, die DIGA gegenüber offen sind und aufgeschlossen sind, sicherlich auch für so einen Rezeptservice zu haben und nehmen das dankbar an, weil sie ja so auch die Informationen kriegen. Ich meine, man muss ja auch mal sehen, das ist ja nicht nur ein Service für den Patienten, sondern letzten Endes der Arzt kriegt ja so auch die Informationen über die DIGA. Und da haben wir ja schon oft in der Praxis früher gehört, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das verordnen kann. Ich bräuchte mal so einen Testzugang. Ich kenne die DIGA gar nicht. Wie soll ich das verordnen, wenn ich selber gar nicht weiß, was da passiert und so, was mein Patient dann macht. Insofern ist das ja eigentlich auch eine gute Hilfestellung für die Ärzte, die natürlich nicht jede DIGA bis zum letzten Modul durchtesten können oder wollen.
Du hast es so ein bisschen angedeutet, ja, jetzt ist ein Pfosten in diese Grauzone schon mal reingeschlagen worden und jetzt weiß man schon ein bisschen mehr, aber was müsste sich denn aus deiner Sicht regulatorisch jetzt als nächstes oder was müsste geändert werden, damit das besser zusammenpasst mit dieser Innovationskraft, die DIGAs mitbringen und aber auch auf der anderen Seite auch die rechtliche Praxis dann einhalten zu können? Gibt es da irgendwas, wenn du so eine Perspektive aufzeigen müsstest, was du sagst, hey, das wäre super, wenn sich das jetzt mal im nächsten Jahr ja verbessern würde?
Ja, also das natürlich, wenn ich mir was wünschen dürfte, wenn der Gesetzgeber sich in der Vorschrift etwas klarer ausgedrückt hätte und dann vielleicht Bezug genommen hätte auf Kooperationsverbote, wie man sie jetzt im 128 SGB 5, also beispielsweise bei der Hilfsmittelversorgung kennt, wenn er da irgendwie Bezug genommen hätte, da sind die Sachen ausführlicher geregelt als jetzt in diesem ominösen 33a. Ansonsten, ja, also ne, die Frage ist halt, ist es denn überhaupt absehbar, dass ein Gericht oder jetzt auch der Gesetzgeber uns konkret eine Liste geben wird, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Das wird ja so niemals kommen. Das würde man sich immer gerne wünschen. Aber das ist letzten Endes dann eigentlich Aufgabe derjenigen, die das Recht anwenden. Also eben der Anwältinnen und Anwälte beispielsweise, die ja da auch gestalterisch tätig werden. Projekte oder Produkte, Services auf Rechtssicherheit zu prüfen. Und das machen wir ja auch viel. Und dann einfach da ein möglichst rechtssicheres Urteil abzugeben, was tatsächlich geht und was nicht geht. Also diesen Service, den bieten die Gerichte natürlich nicht an. Und den Service bietet ja auch der Gesetzgeber nicht an. Und das ist ja auch gut so. Das ist ja unser Job als Organ der Rechtspflege, sozusagen da gestalterisch und beratend diese Leitplanken im Kopf zu haben und das auszuloten, was im Rahmen der Leitplanken einfach geht. Und dann ist es natürlich immer wieder eine Frage der Praxis, ob dann irgendwann möglicherweise mal wieder irgendeine neue Entscheidung kommt, wo man sagt, okay, jetzt kriegt man immer noch mehr Klarheit. Also das sehe ich immer noch als Prozess an, weil die DIGA halt ja vielleicht noch nicht so lange als Versorgungsform existieren, wie jetzt beispielsweise die Hilfsmittel oder die Heilmittel und noch nicht so eine lange Tradition haben und ja jetzt auch viele Startschwierigkeiten hatten und gerade auch mit dem Fast-Track-Verfahren und so weiter ja doch schon einige Besonderheiten haben. Und deswegen würde ich da sagen, da muss man halt einfach auf Sicht fahren und einfach die aktuelle Lage beobachten. Aber es ist nicht zu erwarten, dass wir jetzt eine Entscheidung kriegen, mit der jetzt alles ein für alle Mal klar ist. Das ist ja im Wettbewerbsrecht, in dem jetzt diese letzten Fälle spielten, eigentlich eher selten der Fall, dass man dann ganz genau für jeden Einzelfall weiß, wie es geht. Und wie gesagt, das ist dann einfach unser Job als Rechtsberaterinnen und Rechtsberater, da das zu übersetzen, sage ich mal, in die Praxis.
Okay. Ich glaube, da war wieder viel dabei heute, aber wenn du jetzt noch so als Zusammenfassung einen Tipp für angehende Gründerinnen und Gründer im Healthcare-Bereich hast, die sich mit der Thematik DIGA beschäftigen oder auch schon ein bisschen länger beschäftigen, was wäre dann nochmal so dein Appell aus dieser Folge? Was sollten die unbedingt aus dieser Folge mitnehmen?
Ja, also was wir wahrscheinlich schon mehrfach gesagt haben, kann man glaube ich gar nicht oft genug sagen, dass man die Regulatorik nicht unterschätzt, Also, dass man im Zweifel halt auch mal ein Gesetz liest. Da kann ich nur Luisa Wasilewski zitieren, die das ja auch schon an vielen Stellen immer mal wieder gesagt hat, lest auch die Gesetze. Das bringt natürlich als Laie dann immer nicht ganz so viel, wenn man jetzt diesen 33a Absatz 5, den wir jetzt besprochen haben, wenn man sich den zieht und den durchliest, versteht man wirklich nur Bahnhof, nehme ich mal an. Und das ist ja dann auch frustrierend. Also man sollte im Blick haben, dass es da Regeln gibt. Man muss jetzt nicht Jura studieren, um sich das dann auch noch drauf zu schaffen, aber man sollte dann wirklich sich fachkundig beraten lassen, um eben da frühzeitig aufzugleisen, rechtssicher aufzugleisen. Und was ich eigentlich auch dann immer so schade finde, wenn dann juristische Laien, und das sind ja nun mal viele dann gerade in der Startup-Branche, dass die dann so ein Urteil mitbekommen und dann sagen, ja, ich das aber so oder ich lese das aber so. Und das ist natürlich immer, klar, das kann man machen, das ist ja auch teilweise sehr emotional aufgeladen, weil man das Urteil dann nicht gut findet. Und das ist aber vielleicht nicht die Frage. Also ich finde es vielleicht auch nicht gut. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, was ist nach diesem Urteil rechtlich zulässig und was nicht? Und sich dann darauf zu besinnen, das, was im rechtlich zulässigen Rahmen möglich ist, gut auszuloten und da wirklich auch die Emotionen rauszunehmen.
Und da ist man ja auch immer als Gründerinnen und Gründer gut bei euch aufgehoben in der Kanzlei und sich so auch eine erste Meinung abzuholen. Wir verlinken natürlich auch nochmal alle Kontaktdaten. Auch was ich auch immer ganz toll finde, ist euer Magazin selbst. Da werden auch immer viele Themen gecovert, aber auch einfach mit euch mal in Austausch zu gehen, wenn man euch auf einer Veranstaltung sieht. Und das ist immer schon sehr spannend und hilfreich, um das auch, wie du sagst, als rechtlicher Laie in dem Feld aber besser einschätzen zu können. Daher auch nochmal herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Julia. Es war mir wie immer ein Vergnügen.
Und sehr gern.
Ja.
Ebenfalls. Dann liebe Grüße dir.
Danke, mach's gut.